D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Ich bin Kaline Thüroff und wir wollen heute wissen, wie politisch ist der Hip-Hop eigentlich noch? Viele Hip-Hop-Fans warten ja im Moment. Sie warten darauf, dass sich die großen Stars, also so Leute wie Kanye West oder Jay-Z, endlich mal melden und was sagen zur Erschießung von Michael Brown in Ferguson. Vor gut zwei Wochen wurde der 18-jährige Afroamerikaner von einem weißen Polizisten erschossen. Seitdem gibt es Mahnwachen, Demos, Proteste und eine wieder aufgeflammte Rassismusdebatte in den USA. Nur die eigentlich mal für die schwarze Protestkultur schlechthin standen, die schweigen, scheinbar, die Rapper in den USA. Dabei hätten sie durchaus was zu sagen. Make some noise sagen wir deswegen heute in der Redaktionskonferenz. Ich wünsche einen schönen Dienstagabend und freue mich, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen, das war Lauryn Hill mit Black Rage. Dieses Stück hat sie den Menschen in Ferguson gewidmet. Lauryn Hill gehört zu den Leuten aus der amerikanischen Hip-Hop-Szene, die sich explizit geäußert haben zur Tragödie dort. Man muss sagen, sie ist damit nicht in ganz prominenter Gesellschaft und manche sind auch ziemlich enttäuscht im Moment, dass der große Protest aus der Hip-Hop-Community ausbleibt. Bei mir im Studio ist diese ganze Redaktionskonferenz. Lang, der Musikjournalist und große Hip-Hop-Fan Heiko Bär. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Heiko, wie kommt das, dass der große Protest ausbleibt?
Ja, also sie ist ja tatsächlich neben dem Rapper J. Cole vielleicht der einzige wirkliche Star oder sagen wir mal Ex-Star, die Zeit der Footies ist ja auch schon so ein bisschen länger her, der sich geäußert hat und auch nur mit einem relativ dünnen Tweet. Also der Song ist schon alt, sie hat den Menschen in Ferguson, du hast gerade schon gesagt, nur gewidmet. Das heißt jetzt nicht extra geschrieben und das gab es in der Vergangenheit ja eigentlich auch schon. Und ich finde das ein bisschen seltsam, dass da so ein breites Schweigen herrscht, weil gerade Hip-Hop gilt ja als die Musik der Unterdrückten und der Leute von den Rändern. Und ja, in den letzten 30 Jahren gab es ja auch immer wieder ganz explizit Songs, wo generelle Umstände wie Rassismus oder auch eben so spezielle Momente angesprochen wurden. Und gerade die großen Stars, also Jay-Z, Kanye West, da könnte man ja eigentlich erwarten, dass die ihre Prominenz auch nutzen, so wie sie es schon mal gemacht haben. Und naja, hoffen wir mal und gucken wir mal.
Mit welchen Songs, das hört ihr auf jeden Fall im Laufe dieser Redaktionskonferenz. Wir werden euch mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte der Protestkultur im Hip-Hop. Wir hören also auch, wie jetzt schon den nächsten hier, viele ältere Songs. Gleichzeitig bleiben wir aber in Ferguson hier in der Sendung. Gestern wurde Michael Brown beerdigt und welche Gäste sich dort haben blicken lassen und ob die Demonstrationen immer noch anhalten, darüber sprechen wir gleich vorher. Grandmaster Flash zusammen mit The Furious Five. The Message.
Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me. Cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Kollektives Kopfnicken hier im D-Radio Wissen Studio. Ihr hört die Redaktionskonferenz. Make some noise ist unser Thema. Wir wollen wissen, ob der Hip-Hop immer noch so politisch ist, wie er es mal war. Und Heiko, man muss sagen, mit diesem Song, der hier gerade noch so schön ausklingt, hat alles angefangen mit Hip-Hop als Protestform, oder?
Ja, und das ist ja auch schon lässige 32 Jahre her, habe ich irgendwie gerade mal so gelesen. Krass. So alt ist nämlich The Message von Grandmaster Flash and The Furious Five. 7 Minuten, so lange Songs macht man auch nicht mehr so oft. Das ist nicht nur wahrscheinlich der älteste Hip-Hop-Song, den man heute noch kennt, sondern auch sofort sehr politisch. Also Melly Mel, das ist der Rapper, der beschreibt da die Bronx sehr genau. Überall Glas, Ratten, pinkelnde Menschen, Obdachlosen oder wie er es ausdrückt, it's like a jungle sometimes. Und man könnte sagen, keinen interessiert es jenseits des Ghettos und der Erzähler ist kurz davor durchzudrehen. Wenn man genau zuhört oder zugehört hätte, dann kriegt man ein sehr genaues Bild davon, wie es so ist, im Ghetto in New York zu leben in den 80ern. Die Band, die heißt ja damals Grandmaster Flash and the Furious Five, also der DJ wird noch zuerst genannt, aber mit diesem Stück ist auch plötzlich klar, die Texte, das ist nicht nur zum Party machen, da steckt wirklich was dahinter oder da kann zumindest was dahinter stecken.
Und damit kommen wir jetzt zurück zu Michael Brown, dem 18-jährigen Schüler aus Ferguson, der vor 2 Wochen von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Viele warten ja darauf, dass auch die Hip-Hop-Stars sich dazu mal zu Wort melden. Und es gab Gerüchte, dass 2 von ihnen, nämlich P. Diddy und Snoop Dogg, zur Trauerfeier von Michael Brown erscheinen. Die hat gestern stattgefunden in einer Baptistenkirche in der Nähe von St. Louis und hat sich unter anderem so angehört. Ja, da gab es einen großen Gospel-Gottesdienst. Nach der Trauerfeier wurde Michael Brown dann auf einem Friedhof in der Nähe beigesetzt. Dagmar Pepping, unsere Korrespondentin in Washington, wie ist das abgelaufen gestern in St. Louis?
Sehr, sehr emotional, sehr bewegend. In dieser Kirche waren insgesamt 4.500 Menschen und die haben eben dieser Musik gelauscht, haben dazu getanzt, haben ihre Arme zum Himmel gereckt und haben gebetet zu Gott und haben darum gebeten, dass er Michael Brown zu sich holt. Und es war wirklich sehr, sehr emotional. Man sah auch immer wieder die Mutter von Michael Brown in der ersten Reihe, wie sie zusammenbrach, immer wieder die Hände vors Gesicht schlug. Und das hat einem wirklich auch selber die Tränen in die Augen getrieben. Der Sarg stand vorne auf der Bühne, darauf eine Baseballkappe, die Michael Brown vor 2 Wochen auf dem Kopf hatte, als er dann eben von den tödlichen Schüssen getroffen wurde. Und es waren diese Prominenten da. P. Diddy war in der Kirche, Snoop Dogg war da, auch der Regisseur Spike Lee war aus New York gekommen, auch Janelle Monáe, eine Sängerin, die sehr bekannt ist in den USA, ist gekommen. Mhm. Also es waren 4 Leute aus dem Bereich der Kultur zu der Trauerfeier für Michael Brown nach St. Louis gekommen.
Und Präsident Obama hatte ja angekündigt, auch eine Delegation zu schicken, zum Beispiel den Bürgerrechtler Al Sharpton. Wie ist der aufgetreten?
Al Sharpton ist ein leidenschaftlicher Redner, ein Mann mit großer Wortgewalt. Er hat eine Trauerrede gehalten und er hat dann auch wieder geschrien, wir brauchen Gerechtigkeit. Wir brauchen Gerechtigkeit. Der Tod von Michael Brown soll nicht vergebens gewesen sein. Also es war wieder auch einer dieser lauten, emotionalen Momente während der Trauerfeier. Aber Al Sharpton hat nicht zu der offiziellen Delegation des Weißen Hauses gehört.
Ah, okay.
Da hat das Weiße Haus nur 3 wirklich unbekannte Mitarbeiter aus dem Weißen Haus dorthin geschickt, die wirklich hier niemand kennt. Eine der Frauen ist mit der Mutter von Michael Brown in St. Louis zur Schule gegangen. Also da hätte man schon auch bekanntere Leute aus Washington nach St. Louis schicken können. Das hat das Weiße Haus nicht gemacht.
Was ist denn im Umfeld so passiert? Der Vater von Michael Brown hatte die Demonstranten ja am Tag der Beerdigung um Ruhe gebeten. Gab es die?
Es gab diese Ruhe. Er hat gesagt, die Familie braucht einen Tag, wo man in Ruhe trauern kann. Es war ja schon in den letzten Tagen so, dass eigentlich von Tag zu Tag die Zahl der Demonstranten geringer geworden ist. Und gestern war wirklich ein Tag der Ruhe auf dieser einen Straße in Ferguson, wo die Proteste ja seit Wochen stattgefunden haben. Die Leute haben sich daran gehalten. Das war auch ein Zeichen des Respektes der Familie von Michael Brown gegenüber.
Wie weit sind denn in der Zwischenzeit die Ermittlungen eigentlich im Fall Michael Brown? Wird es ein Verfahren gegen Darren Wilson geben, den Polizisten? Weiß man da schon was?
Wir wissen es nicht und wir werden es auch frühestens, so sagt man, Mitte Oktober, in fast 2 Monaten erfahren. Eine Runde von Schöffen sitzt zusammen, denen wird jetzt einmal pro Woche werden den Beweisstücke vorgelegt und die müssen irgendwann mal die Entscheidung treffen, ob Darren Wilson vor Gericht muss oder nicht. Aber heute ist zum Beispiel ein Tonmitschnitt aufgetaucht, den ein Mann, der in der Nachbarschaft wohnte, zufällig mitgeschnitten hat während eines Videochats, den er geführt hat mit einer weiblichen Bekannten. Und im Hintergrund hört man 10 Schüsse. Und dazwischen eine Pause. Erst 6 Schüsse, dann eine mehrsekündige Pause, dann noch einmal 4 Schüsse. Falls sich dieser Mitschnitt als authentisch, als echt herausstellen sollte und nicht als fake, dann kann das ein sehr interessantes Beweisstück sein, falls der Polizist vor Gericht muss. Denn man fragt sich, warum gibt es 6 Schüsse, dann eine Pause, in der man überlegen kann, in der man eine neue Entscheidung treffen kann. Und warum werden dann nochmal 4 Schüsse abgegeben? Also insgesamt 10 Schüsse sind gefallen. Das könnte nochmal interessant werden, aber wir wissen nicht, ob der Polizist sich jemals wird dafür verantworten müssen, dass er die Schüsse abgegeben hat oder ob er es eben nicht tun muss.
Mhm. Gut 2 Wochen sind diese Schüsse, wie viele es auch waren, auf Michael Brown jetzt her. Was sind denn die Lehren, die die Polizei und auch die Politik in den letzten Wochen gezogen haben und vielleicht auch noch ziehen müssen?
Nun, es ist schon auch eine Geschichte, die in Ferguson spielt. Da war seit Jahren viel Unmut bei der schwarzen Mehrheit in der Bevölkerung, dass sie von der Polizei dort, 53 Leute, von denen sind 50 Weiße, wie sie sagen, schikaniert wurden. dass sie einfach, weil sie schwarz sind, hinterm Steuer angehalten wurden für eine Verkehrskontrolle, dass sie auf der Straße, wenn sie spazieren gehen, angehalten werden, nach dem Ausweis gefragt werden, solche Dinge. Es ist also zunächst mal ein Problem, was so wirklich da in dieser Kleinstadt spielt. Aber ich glaube, die Lehre, die man daraus ziehen muss, ist, dass man nicht sofort die Pistole zieht. Die Leute, die Polizisten in Amerika sind ziemlich schwer bewaffnet. Sie haben die Pistole, sie haben aber auch so eine Art Gas, womit sie Leute außer Gefecht setzen können. Und sie haben einen Taser, so eine Art Elektroschockgerät, mit dem man Leute auch aus der Distanz zu Boden zwingen kann. Warum wurde das nicht eingesetzt? Warum wurde sofort die Pistole gezogen? Es gab ja noch einen Fall, ein paar Tage später, dass ja auch ein junger Mann, 23, schwarz in St. Louis, auch von zwei Polizisten niedergestreckt worden mit 12 Schüssen. Das ist also die große Lehre daraus, man muss nicht mal zuerst die Pistole ziehen. Und was ja wirklich auch dramatisch danach war, wie die Polizei und die Nationalgarde mit den Demonstranten umgegangen sind. Da mit paramilitärischen Einheiten, mit Nationalgarde in einem Vorort von St. Louis aufzutreten, wie in einem Kriegsgebiet. Das hat ja dazu beigetragen, dass die Atmosphäre immer aufgeheizter wurde und hat auch zu der Eskalation am vergangenen Wochenende beigetragen. Das war ja wirklich... Das hat provoziert. Es gab natürlich unheimlich viele Randalierer unter den Demonstranten, aber das hat auch provoziert. Und ich denke, diese Bilder darf es nie wieder geben, dass es auf einer Straße in einem Fort von St. Louis Panzer und Maschinengewehre und fast Soldaten gibt. Das war vollkommen übertrieben.
Sagt Dagmar Pepping, Korrespondentin in Washington. Vielen Dank. Ihr hört D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, und hier ist jetzt der nächste Hip-Hop-Klassiker. Vor 26 Jahren haben NWA einen Track gemacht, der, glaube ich, auch widerspiegelt, was viele jetzt nach der Erschießung von Michael Brown denken. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker. With a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. Klare Worte hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Make some noise, sagen wir heute, und schielen auf die Hip-Hop-Szene nach der Tragödie in Ferguson. Gerade im Hip-Hop gab es immer wieder Tracks, da wurde tatsächlich kein Blatt vor den Mund genommen. Und der Song, Heiko, den wir da gerade eben gehört haben, der hat den Protestsong im Hip-Hop, muss man ja sagen, nochmal auf ein ganz neues Level geholt, oder?
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also damals waren ja Dr. Dre und Ice Cube noch bei NWA dabei. Die wurden ja beide dann solo noch Riesenstars. Aber zu dem Zeitpunkt war NWA im Grunde das, was Public Enemy von der Ostküste in ihrem Namen hatte, also Staatsfeinde. Oberflächlich gesehen haben die Frauen übel behandelt, Drogen, Gewalt verherrlicht. Sie selbst haben es natürlich ein bisschen anders gesehen. Wir sagen nur, wie es ist. Das ist ja der ewige Twist im Hip-Hop eigentlich. Und ja, in Fuck the Police geht es natürlich vor allem darum, wie übel schwarze junge Männer von der Polizei behandelt werden. Nur drehen sie den Spieß dann eben um und sagen, wir kommen und kriegen euch. Das hat damals, also 1988, extreme Wellen geschlagen. Das FBI hat sich nämlich sogar eingeschaltet, also mit Drohmails an den Manager. Die sollten sich bloß zurückhalten, sonst könne man ja nie garantieren und so weiter. Das sagt der Manager. Das FBI schweigt natürlich dazu. Also nicht nur deswegen. NWA, die haben Millionen von Platten verkauft, weil klar, je mehr Ärger, desto größere Plattenumsätze. Und also mehr Ärger als mit dem FBI kannst du ja quasi nicht haben.
Allerdings, schauen wir uns mal an, ob sich auch aktuell jemand traut, Ärger zu kriegen. Welche Hip-Hop-Künstler haben von sich hören lassen nach der Erschießung von Michael Brown in Ferguson? Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen-Redaktion hat nach Namen gesucht. Fangen wir doch mal an mit denen, die vor Ort waren. Wer hat sich denn in Ferguson blicken lassen von den Promis?
Ja, bislang waren das noch nicht sehr viele. Also Rapper Nelly hat sich kurz nach der Ermordung von Michael Brown sofort mit den Demonstranten solidarisiert. War eine Ehrensache für Nelly, weil er auch aus St. Louis stammt, der großen Stadt neben dem Vorort Ferguson. Und zur Beerdigung gestern, wir haben es gerade gehört von der Korrespondentin, gab es auch ein paar Prominente. Filmemacher Spike Lee war da, Snoop Dogg und auch P. Diddy. Und P. Diddy hat sich auch die ganze Zeit schon bei Instagram zu den Ereignissen in Ferguson geäußert. Unter anderem hat er Obama auch aufgefordert, nach Ferguson zu kommen. Das seien ja schließlich seine Leute.
Hey, yo, this shit ain't right. Hey, yo, Obama, for real. Obama, get on a plane. It's serious. These is your people, baby. These are your people.
Tja, aber Obama ist nicht gekommen. Da war P. Diddy irgendwie nicht überzeugend genug, oder?
Ja, hat er an der Stelle erstmal mehr seine Wut rausgelassen. Aber im Vergleich zu den anderen schwarzen Künstlern ist P. Diddy noch sehr engagiert, hat alle paar Tage was zu Ferguson gepostet, Posts oder auch ein paar kleine Videos. Zum Beispiel hat er sich darin auch ganz klar zur Bürgerrechtsbewegung bekannt, zeigt sich tief enttäuscht über die amerikanische Gesellschaft. Er fragt sich, leben wir eigentlich im Jahr 2014 oder ist das jetzt hier 1968, also das Jahr, in dem die Bürgerrechtsbewegung so auf ihrem Höhepunkt war, auch mit der Ermordung von Martin Luther King damals. Ja, P. Diddy empfindet das gesellschaftliche Leben immer noch so, dass Schwarze wie Tiere behandelt werden und in einer Zweiklassengesellschaft leben. Etwas differenziertere Kritik ist so aus der Hip-Hop-Szene von Russell Simmons gekommen. Der ist Mitbegründer von Def Jam, also dem Label, unter dem auch Public Enemy veröffentlicht haben und die Beastie Boys. Und Simmons sagt, ja, der Rassismus und die Unruhen, die sind eigentlich vorprogrammiert gewesen. Wir haben es ja auch gerade noch von der Korrespondentin gehört in Ferguson, da sind fast alle Polizisten Weiße. Es gibt nur bei 53 Polizisten drei Schwarze Polizisten, obwohl die Bevölkerung in Ferguson zu 75% aus Schwarzen besteht. Und dann, ich fand ganz toll bei Russell Simmons, dass er jetzt nicht sagt, okay, die Weißen sind an allem schuld, sondern er nimmt da auch die Schwarzen, die schwarze Community in die Pflicht. Er sagt, es ist auch eure Aufgabe, dass ihr da mit bei der Polizei vertreten seid, damit dann diese alte Leier aufhört, dass die Weißen die Täter sind und die Schwarzen die Opfer.
Was ist denn jetzt mit den ganzen Superstars? Also da hat es ja in den letzten Tagen schon viel Kritik gegeben, dass so Leute wie Jay-Z am besten noch zusammen mit seiner Frau Beyoncé Knowles sich eben nicht geäußert haben.
Ja, ist bislang alles nur ein schöner Wunsch. Da hat sie noch nicht viel getan. Die Fans warten immer noch drauf, dass sich die erste Riege der großen schwarzen Künstler damit Statements zu Ferguson äußern. Es wird auch gefordert von Talkshow-Größe Oprah Winfrey oder auch von Ex-Basketballstar Michael Jordan. Aber bislang gab es da noch gar nichts. Das einzig, naja, mehr oder weniger große Ereignis im Showbusiness zu Ferguson, das gab es am Wochenende bei der Verleihung zu den MTV Music Awards. Da hat sich Rapper und Laudator Common geäußert und hat für einen kleinen Schweigemoment für das Opfer Michael Brown gebeten.
Hip-Hop has always presented a voice for the revolution. I want us all to take a moment of silence for Mike Brown and for peace in this country and in the world.
Ja, ein paar Sekunden Stille, Kameraschnitt auf Snoop Dogg, wie er den Kopf senkt und das Victory-Zeichen macht.
Yeah, ja. Give it up.
Dann wieder Gekreische. Geht's direkt weiter mit Verleihung des besten Hip-Hop-Videos. Ja, das war das große Musikereignis am Sonntag. Es gab noch ein kleines in Ferguson selber, ein Benefizkonzert. Da ist Cat Power aufgetreten. Wer sie nicht kennt, ist eine weiße Musikerin aus dem Indie-Bereich.
Dann schauen wir doch mal noch mal kurz raus aus dem Hip-Hop-Bereich. Wie schaut's denn aus mit den Musikern generell? Wir haben zu Beginn der Stunde ja schon den neuen Song von Lauryn Hill gehört, Black Rage. Ein musikalisches Statement. Gibt's da noch mehr Beispiele?
Ja, ich habe noch eins, das ich jetzt auch so mehr aus der weißen Musikszene kommt, obwohl ich jetzt gar nicht mag, so zwischen Schwarz und Weiß jetzt aufzuteilen. Aber der Style ist auf jeden Fall nicht unbedingt Black. Es ist ein Volkssänger, Ezra Furman, der hat einen Protestsong aufgenommen, so ganz klassisch im Bob Dylan-Style. Ferguson's Burning heißt das Lied.
Darren Wilson killed Michael Brown. 18 years old, now he's dead on the ground. Shot him 6 times, his hands over his head. He held not a weapon, he was not a threat.
Ja, musikalisch nicht unbedingt jedermanns Sache. Noch ein viel schöneres Beispiel, das habe ich bei John Legend gefunden. Der hat vor ein paar Tagen ein Konzert gegeben. Und an einer Stelle, da sitzt er so im Hintergrund am Klavier. Die Band spielt die Melodie von Marvin Gaye's What's Going On. Aber alles nur Hintergrundmusik für eine total spektakuläre Gedichtrezitation von einer total unbekannten, bislang unbekannten Poet-Slammerin.
And it is important for you to know that I should not have written this poem. Because the boys and girls in this poem are not me. And I have seen their breath taken out of them so many times. I do not want to make revolution out of the sons and daughters that we lost. Instead, I want to make revolution out of the sons and daughters that we still have left.
Ja, das waren mal ein paar aufmunternde, optimistische Worte und Melodien für die Zukunft in Ferguson.
Mitgebracht von Nail al-Saidi. Vielen Dank. Und hier kommt der nächste Klassiker.
When it hit, you feel no pain. White folks say it controls your brain. I know better than that. That's game, and we ready for that. Two soldiers head of the pack. Matter of fact, who got the war? And where my army at?
Der Press war es hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit einem Titel, der schlicht und ergreifend Hip-Hop heißt. Dead Press sind so eine von den Bands, bei denen landet man eigentlich zwangsläufig, wenn es um politischen Hip-Hop geht. Und das hier, Heiko, muss man eigentlich sagen, war ihr bekanntestes Stück, oder?
Kann man sagen. Also ich habe jetzt hier zur Vorbereitung mir extra das Video nochmal angeguckt von 2000. Und da läuft zuerst eine Frau durch die Kamera und wackelt so mit ihrem Hintern. Und dann kommt der Schriftzug so. Und jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit. Das ist natürlich sehr clever und das passt auch total zu den Dead Press, weil die haben sich irgendwie für diese Idee des Pan-Afrikanismus eingesetzt. Und denen ging es nicht um diese schlichten Reize. Also es ging um Zusammenhalt aller Afrikaner weltweit. Und damit sind auch die Afroamerikaner gemeint. Und ihre Musik, die haben die immer als Mittel zum Zweck gesehen. Also was anzustoßen, zu lösen. Das ist im Grunde Protestmusik und das Stück sagt, Hip-Hop ist mehr als du denkst und richtet sich an alle Rapper. Also entscheide dich. Entweder willst du ein BMW oder willst du was bewegen. Geht es dir um Geld oder geht es um Ideen? Und ist klar, auf welcher Seite Dead Press stehen. Wenn man sich die Hip-Hop-Szene sonst so anguckt heute, muss man feststellen, die andere Seite hat eher gewonnen, größtenteils.
Der Zusammenhalt der Afroamerikaner. Wir gehen jetzt mal wieder raus aus der Hip-Hop-Community, aus der Musikgeschichte. Diesen Zusammenhalt hat man nämlich auch vor 2 Jahren in den USA erlebt. Die tödlichen Schüsse auf Michael Brown vor 2 Wochen waren für manche so eine Art Déjà-vu von damals, 2012, als der 17-jährige Trayvon Martin in Florida erschossen wurde. Ein schwarzer Junge, erschossen von Robert Zimmerman, einem selbsterklärten Nachbarschaftswächter, angeblich aus Notwehr. Danach kam es in den USA, wie auch jetzt, zu Demonstrationen und einer öffentlichen Debatte über Rassismus. Und Hannah Ender, die Radiowissen-Reporterin und unsere Frau für die USA, hat das damals in den USA selbst miterlebt. Sie hat damals in L.A. gelebt. Hannah, wie hast du denn den Tod von Trayvon Martin miterlebt?
Also es war damals Ende Februar 2012 und kurz nachdem die Nachricht vom Tod Trayvon Martins nach L.A. kam, gab es dort fast täglich Demonstrationen in Downtown L.A., also mitten in der Innenstadt von Los Angeles. Die Demos liefen zwar alle friedlich ab, aber man hat schon gemerkt, diese schwarze Community war schon echt geschockt. Viele kamen damals in Kapuzenpullovern zu den Demonstrationen, denn zuvor hatte ein amerikanischer Kommentator von Fox News, ein ziemlich konservativer Sender, der hatte gesagt, naja, Trayvon Martin sei ja selbst schuld an seinem Tod, er habe bedrohlich gewirkt, weil er einen Kapuzenpullover getragen hat. Was natürlich Unsinn ist. Wir tragen alle Kapuzenpullover, aber uns passiert nichts, weil wir weiß sind. So, daraufhin gab es in L.A. aber ganz viele von solchen Million-Hoodie-Marches, wo halt die Demonstranten ja auch das Gesicht von Trayvon Martin auf ihren Kapuzenpullovern getragen haben und der Hoodie wurde quasi so zum Zeichen des Protests. Es gingen auch damals ganz viele Bilder durchs Netz, in dem sich die Leute halt quasi in Hoodies fotografiert haben.
Du warst damals auch selbst bei der Trauerfeier von Trayvon Martin. Welchen Eindruck hast du da denn bekommen?
Ja, also die Trauerfeier war kleiner jetzt als gestern bei Michael Brown, das habe ich schon gesehen, aber die war damals auch in South L.A., also mitten in der Black Community in einer Kirche, wo die Eltern von Trayvon Martin waren, einige schwarze Bürgerrechtler, auch wie Jesse Jackson und Al Sharpton, die sind da zusammengekommen und da kochten schon die Emotionen hoch. Denn es ist so, 2012 fiel der Tod von Trayvon Martin zusammen mit dem Gedenken an 20 Jahre Rodney King. Das ist ein junger Schwarzer, der 1992 von 4 Polizisten halb tot geprügelt wurde, weil er auf dem Highway zu schnell gefahren ist. Und da hatten viele ein ganz schreckliches Déjà-vu. Ja, die haben gedacht, es kann doch nicht sein, dass so etwas Ähnliches noch im Jahr 2014 passiert.
It has been too long from Rodney King to Trayvon Martin. It has been too long for us to have made so much progress towards ending racial profiling and have it disappear right in front of our eyes.
What kind of nation are we living in? If we can put a black man in the White House, but can't walk a black teenager through a gated community in Sanford, Florida.
Ja, also die Bürgerrechtler haben sich gefragt, in was für einem Land leben wir eigentlich, ja? Wo wir einen schwarzen Präsidenten ins Weiße Haus wählen können, aber ein schwarzer Teenager kann quasi nicht durch seine eigene Nachbarschaft laufen, ohne erschossen zu werden.
Wie hat sich die Situation denn dann damals weiterentwickelt?
Ja, nicht sehr gut. Also ein Jahr später, im Sommer 2013, kam es dann zu einem Freispruch für Robert Zimmerman, diesen selbsternannten Nachbarschaftswächter, der Trayvon Martin erschossen hat. Und die afroamerikanische Community war nach diesem Freispruch wirklich wütend und fassungslos. Ja, die konnten nicht verstehen, dass, wie im Fall von Rodney King von 1992 übrigens, schon wieder einen Freispruch für den weißen Täter gab. Und kurz nachdem das Urteil gefällt wurde, war ich in South Los Angeles. Dort kam es mitten in der Nacht zu spontanen Demonstrationen. Die Leute haben geweint, waren aufgewühlt und da hat man eben auch junge Schwarze gesehen, die Schilder hatten mit I am Trayvon Martin oder Am I gonna be next? Ja, bin ich der Nächste? Oder auch weinende Mütter mit Transparenten, wo drauf stand How many sons have to die until we get justice? So, wie viele unserer Söhne müssen noch sterben, damit wir Gerechtigkeit bekommen? Und das zeigt zum Beispiel auch, dass eben das nicht nur ein einziges Problem von Ferguson ist oder von Sanford, Florida, sondern es passiert halt überall im Land. Mhm. Deswegen würde ich gerne der Korrespondentin vorhin da auch widersprechen. Und vor diesem Hintergrund kann man vielleicht auch verstehen, warum es jetzt in Ferguson geknallt hat. Nachdem Michael Brown dort erschossen wurde, die schwarze Community in Amerika hat einfach genug davon, dass ihre Söhne von selbsternannten Nachbarschaftswächtern oder amerikanischen Polizisten auf offener Straße erschossen werden.
Wie hat sich das denn in der öffentlichen Debatte, also in den Medien, in der Politik wiedergespiegelt?
Also der afroamerikanische Regisseur und Schauspieler Spike Lee auch wieder hat sich an die Spitze des Protests aus Hollywood gestellt. Der war übrigens auch bei einer dieser Hoodie Marches in New York und wurde auch für seinen Tweet bekannt. Amerika, das schöne Land, wo ein schwarzer Teenager erschossen werden kann, wenn er zu einem Kiosk geht und Skittles kauft. Wyclef Jean hat getweetet, es ist wahr, Trayvon Martin war nur 17 Jahre alt. Wenn wir jetzt nichts tun, werden sie auch in Zukunft schwarze Teenager erschießen und dein Kind wird das nächste Opfer sein. Und genau das hat auch Präsident Obama in einem seiner ersten Statements betont.
And when I think about this boy, I think about my own kids. And you know, if I had a son, he'd look like Trayvon.
Also Obama sagt, hätte ich einen Sohn, würde er aussehen wie Trayvon Martin. Und das hätte sozusagen auch mein Sohn sein können. In der Hip-Hop-Community haben sich Public Enemy geäußert. Die haben Trayvon Martin dann sogar ein ganzes Album gewidmet mit einem Track Beyond Trayvon. Ihre Message war, Trayvon Martin ist kein Einzelfall. Das hätte jedem jungen Afroamerikaner passieren können. Und Amerika hat einfach immer noch ein ernstzunehmendes Rassismusproblem.
Was unterscheidet denn die Situation 2012 von der Situation heute in Ferguson?
Also ich selber habe einfach das Gefühl, dass mittlerweile das Maß voll ist für die Black Community. Ja, im Gegensatz zu 2012, wo alle wirklich noch friedlich protestiert haben, kocht jetzt halt die Wut hoch. Enough is enough. Es reicht, sagen viele. Der Freispruch von George Zimmerman im letzten Jahr hat nur auch dazu geführt, dass das Vertrauen in das amerikanische Justizsystem erneut futsch ist. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn auch der Täter von Michael Brown freigesprochen wird, dann wird ein Aufschrei durch dieses Land gehen, weil dann könnte es wirklich wieder zu Unruhen kommen. Dann war Ferguson erst der Anfang und auf den Demonstrationen wird ja auch immer wieder gerufen, no justice, no peace, keine Gerechtigkeit, kein Frieden.
Zwischen dem Tod von Trayvon Martin und dem von Michael Brown jetzt liegen 2 Jahre. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Irgendwas muss doch passiert sein.
Ja, also es gibt Dutzende ähnliche Vorfälle aus der letzten Zeit, wo unbewaffnete schwarze Teenager auf offener Straße erschossen wurden, nur weil sich die Polizei oder sonst irgendwer bedroht gefühlt hat. Wir haben Oscar Grant 2009 in Oakland an einer Metrostation in San Francisco von einem Polizisten in den Rücken geschossen. Jordan Davis 2012 in Florida erschossen. Ezell Ford nur 2 Tage nach Michael Brown in Los Angeles von einem Polizisten erschossen. Und für die Afroamerikaner in den USA sind diese Fälle so schmerzhaft, weil sie eben gehofft haben, diese Zeiten seien vorbei. Noch in den 50er Jahren waren Schwarze in den Südstaaten quasi freiwillig. Also Weiße konnten einen Schwarzen umbringen, an den nächsten Baum hängen und die Täter kamen unbehelligt davon. Und die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, also Civil Rights Movement, ist in den 1960er Jahren ja auch auf die Straße gegangen, eben um diese Public Lynchings von Schwarzen zu stoppen. Und heute sehen halt viele in diesen Erschießungen von Trayvon Martin oder Michael Brown eine moderne Form des Public Lynchings. Und wenn man nach Ferguson guckt, da war vor kurzem eine junge Frau, die hatte bei den Protesten ein Schild, auf dem stand, I can't believe I still have to protest this shit. Also ich kann nicht glauben, dass ich für diesen Scheiß immer noch auf die Straße gehen muss.
T-Radio-Wissen-Reporterin Hannah Ender war das über die Erschießung von Trayvon Martin 2012 und was danach passiert ist. Wir werden gleich weiter darüber sprechen hier in der Redaktionskonferenz, wie die Hip-Hop-Community in solchen Situationen reagiert. Kaline Thyroff ist hier für euch im T-Radio-Wissen-Studio und sagt, make some noise. Wie politisch ist der Hip-Hop noch? Fragen wir uns heute. Monate nach der Erschießung von Michael Brown in Ferguson. Hip-Hop war mal eine Protestform, insbesondere der Schwarzen in den USA. Aber jetzt schweigen sie, die großen Stars der Hip-Hop-Szene. Wäre es eigentlich ihre Pflicht, sich zu äußern? Diese Frage gebe ich hier später noch an einen Musikjournalisten aus New York weiter. Und wir reiten natürlich auch weiter durch die Protestsongs der Hip-Hop-Geschichte. Schönen Dienstagabend. Open Letter to New York City, das ist einer der politischen Beiträge, den die Beastie Boys geleistet haben. Das ist ein Song, den man schon auch so ein bisschen als Reaktion auf den 11. September verstehen kann, oder Heiko?
Ja, kann man so verstehen. Und eine konkrete Auseinandersetzung gab es ja lange nicht. Vielleicht ist das Thema auch einfach zu komplex, zu groß, um das in einem Hip-Hop-Stück abzuhandeln. Ausgerechnet die Beastie Boys also. Und das hat natürlich viele gewundert. Und in dem Song geht es darum, alle New Yorker sollen zusammenstehen, nicht nur in der Krise, sondern generell. Also es ist quasi so eine Art Appell an das New York-Gefühl. Und es ist schon interessant, dass das ausgerechnet von den Beastie Boys kam. Die hatten sich ja bis jetzt eigentlich eher so einen Namen gemacht, mit riesen Plastikpenissen auf der Bühne rumzumachen. Aber wenn die Haare grau werden, denkt man vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen anders über gewisse Themen. Und ja, die haben sich ja im Nachhinein sogar für einige der frühen Songs entschuldigt.
Und der Mann, der hier übrigens so schöne Geschichten zu den Songs erzählen kann, das ist Heiko Bär, Musikjournalist und Hip-Hop-Fan, der auch diese Stunde mit hier im Studio sein wird und uns noch mehr erzählen kann zu den politischen Songs der Hip-Hop-Geschichte. Rassismus ist immer noch ein Thema in den USA und wie das konkret aussehen kann, das hat Hannah Ender selbst miterlebt. Sie hat in den USA gelebt und in L.A. als freie Korrespondentin gearbeitet. Gerade habt ihr sie schon gehört hier in der Redaktionskonferenz. Wo, Hannah, ist dir denn der Rassismus in den USA in deinem Alltag aufgefallen?
Überall. Ja, es ist leider so, muss man sagen. Also diesen alltäglichen Rassismus, den habe ich als Weiße natürlich auch oft erst auf den zweiten Blick erkannt. Aber erst da, und zwar nicht nur in den sogenannten Ghettos wie South L.A., sondern überall. Es ist zum Beispiel so, dass nach wie vor werden vor allem junge männliche Afroamerikaner Opfer von Racial Profiling. Racial Profiling heißt, Menschen mit dunkler Hautfarbe werden häufiger von der Polizei gestoppt und überprüft.
Wie sieht das konkret aus?
Das sieht folgendermaßen aus. Also ich habe zum Beispiel in L.A. einen Freund, der ist Afro-Mexikaner, also hat eine dunkle Hautfarbe. Der ist 32 Jahre alt, arbeitet als Autor in Hollywood für die Zeichentrickserie Family Guy. Die kennen ja sicherlich viele. Mhm. Er ist also ziemlich erfolgreich, verdient auch viel Kohle, fährt einen schicken Cadillac. So, und er hat mir erzählt, dass er mehrmals im Monat in L.A. von der Polizei angehalten und überprüft wird.
This happens to me all the time. I got pulled over all the time. It's routine for me. I'm driving a 2007 Cadillac. I'm a younger black man. I'm wearing a hat. I don't fit the profile of what they believe should be driving this vehicle. They handcuffed me. Never been in trouble with the law, but fulfilling the stereotype. It's scary that this is happening in 2012, and it's frustrating.
Ja, also die Polizei sieht halt einen jungen schwarzen Mann mit Baseballcap hinter dem Steuer eines Cadillac. Und denkt da daher automatisch, der muss dieses Auto geklaut haben. Also es kann gar nicht anders sein. Er wird dann quasi angehalten und nicht nur das, ihm werden Handschellen angelegt, er muss sich auf den Bürgersteig legen und wirklich erniedrigende Durchsuchungen über sich ergehen lassen. Teilweise durchsuchen dann die Polizisten auch noch sein Auto und er liegt dann da und sagt immer so, ey Leute, das ist mein Auto. Und das ist kein Einzelfall. Also ich habe mehrere solcher Geschichten gehört. Jeder Afroamerikaner hat schon einmal in seinem Leben Erfahrungen mit Polizeikontrollen gemacht, die nur stattgefunden haben, weil eben er eine dunkle Hautfarbe hat.
Hast du eine Erklärung dafür, woher diese total verquere Vorstellung kommt, dass junge Schwarze grundsätzlich kriminell sind?
Also ich war selber darüber auch geschockt, aber es ist so, dass diese Stereotype sind vor ungefähr 150 Jahren entstanden und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts, da wurde die Sklaverei abgeschafft und viele weiße Amerikaner haben damals geglaubt, oh mein Gott, jetzt haben wir die Kontrolle über die Schwarzen komplett verloren. Damals wurden dann allerlei Märchen in die Welt gesetzt, also männliche Schwarze wurden grundsätzlich als Vergewaltiger oder Verbrecher stigmatisiert, auch um einen legitimen Grund zu haben, sie weiterhin zu terrorisieren. Und diese Klischees gibt es eben bis heute. Und wer da auch schön Öl ins Feuer gießt, sind die amerikanischen Medien. Die tragen dazu bei, dass diese Stereotype weiterleben. Diskussionsrunden im amerikanischen Fernsehen klingen dann nämlich so.
you're going to keep an eye on what group is committing the overwhelming amount of crime. African Americans, where it's 25 to 18 young men.
When you see a black or Latino youngster, particularly on the street, you walk to the other side of the street. You try to avoid that confrontation.
Yeah. Puh, ne? Also man glaubt es kaum. Das war ein Ausschnitt aus den Fox News. Fox News ist natürlich ein extrem konservativer Fernsehsender, muss man sagen, aber man findet es auch in anderen Medien. Und was erzählen die da? Also angeblich verüben junge Afroamerikaner zwischen 18 und 24 Jahren die meisten Verbrechen.
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann rät der Kommentator dazu, die Straßenseite zu wechseln, wenn einem ein Schwarzer oder ein Hispanic entgegenkommt.
Genau, also das unmittelbare Ergebnis solcher Berichterstattung ist dann eben der alltägliche Rassismus und die Polizeiwillkür, die eben Jungschwarzen wie Trayvon Martin, Michael Brown das Leben gekostet hat. Also die Journalisten machen sich da in gewisser Weise auch mitschuldig, finde ich.
Sagt Hannah Ender, die Radiowissen-Reporterin, die mal eine Zeit lang in den USA gelebt hat. Damit zurück zum Hip-Hop. In einem Interview mit CNN hat der Rapper Talib Kweli gerade erst genau diese Form der Berichterstattung kritisiert, von der Hannah eben auch erzählt hat. Wir hören da mal ganz kurz rein. The World's News
Network. I have a son that's Mike Brown's age. Mike Brown was in the hip-hop. It could happen to me. It could happen to you. Mm-hmm. You know, I felt like it was important for me to be here and control the narrative because the media has been doing a horrible job of making sure that the stories get out in the right way.
Tja, das war Talib Kweli, der Rapper. Hier wirft er den Reportern insbesondere der CNN vor, bei der er hier selbst spricht. Sie würden den Zuschauern verschweigen, dass die Polizei bei den Protesten in Ferguson die Demonstranten zur Gewalt anstachelt. Das ist also noch ein Beispiel dafür, dass der Hip-Hop im Moment doch nicht schweigt. America! Die Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Das, was ihr da gerade gehört habt, war Eminem mit White America. Bei Eminem wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass er auch einen wichtigen politischen Track gemacht hat. Aber Heiko, der Titel White America zeigt es ja auch schon an. Diesen hier muss man dazu zählen.
Würde ich schon sagen, also wenn es einen gibt, dann ist es auf jeden Fall der. Also Eminem hat das ja immer ganz clever gemacht. Seine Geschichten waren immer stark biografisch oder total überzogen und man wusste nie so ganz genau, wann er jetzt die Grenze überschreitet. Und in diesem Song zum Beispiel hier, da ist quasi seine Kernaussage, dass er niemals so viele Platten verkaufen würde, wenn er schwarz wäre. Mhm. Und das ist im Kern der Vorwurf, den er immer zu hören bekommen hat im Laufe seiner Karriere. Aber natürlich hat Hip-Hop insgesamt auch davon profitiert. Also weiße Leute aus der Mittelschicht konnten sich mit ihm identifizieren und sind so Fans geworden vom ganzen Genre. Aber ich muss schon sagen, das sagt eine Menge aus über ein Land, wenn die Hautfarbe eine Rolle spielt in der Kunst. Und wie üblich bei Eminem geht es im Song die ganze Zeit um ihn, aber natürlich kann man das Ganze auch generell als Anklage verstehen.
Sagt Heiko Bär, Musikjournalist, der uns hier mitnimmt in dieser Sendung in die Hip-Hop-Geschichte. Und es gibt da ja einen Namen, der eigentlich schon eine ganze Weile lang fällt, wenn wieder darüber diskutiert wird, dass es im Hip-Hop immer nur um Geld, um Autos und Frauen geht. Einen, der eigentlich für das genaue Gegenteil steht, nämlich Common. Erzähl uns mehr über Common.
Ja, also Common hat er ja quasi so von Anfang an diesen Begriff Conscious Rapper mit sich rumgeschleppt, würde ich fast sagen. Also ein Rapper mit einem Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten und der Idee, dagegen anzurappen. Und genau dieser Rapper war zumindest lange Jahre Common mit ein paar anderen natürlich, aber er war quasi immer so das Vorzeigemodell. Und ein ganz wichtiges Stück von ihm ist The Corner von 2005. Also The Corner, das ist im Grunde die Ecke. Das ist ganz wichtig in der amerikanischen, in der afroamerikanischen Kultur. Das ist der Ort im Ghetto, wo alles zusammenkommt. Also da steht der Drogendealer, da gibt es Schlägereien, im schlimmsten Fall Schießereien. Da ist so das Zentrum. Und mit diesem Song setzt Common dem Corner im Grunde ja, ein Denkmal. Also als das Stück rauskam, da schrieben die Kritiker wieder mal, aha, Hip-Hop sei eben doch das CNN für Schwarze. Mhm. So hat Chuck D von Public Enemy das mal ausgedrückt, weil im Fernsehen nur weiße Nachrichten kämen, wäre Hip-Hop eben die schwarze Alternative. Also dieses Zitat, das ist lange Jahre ständig im Zusammenhang mit Hip-Hop gekommen. Und natürlich trifft es auch zu, aber eben auf einen kleinen Teil der ganzen Kultur.
Jetzt müssen wir ihn auch hören. Hier ist Common mit The Corner in der Redaktionskonferenz bei die Radio Wissen.
Memories on corners with the foes and the moes. Watch out the store for the rolls. Talking straightforward to hoes. Got uncles that smoking. Some put blow up their nose to cope with the lows. The wind is cold and it blows. And they they socks and they souls, niggas holding they rolls. Corners leave souls opened and closed, hoping for more, but nowhere to go. Niggas rolling in droves, they shoot the wrong way, cause they ain't knowing they go.
Tera, die Wissen hört ihr hier am Dienstagabend. Das war Common mit seinem Track The Corner. Make Some Noise heißt es heute hier in der Redaktionskonferenz. Wir machen uns auf die Suche nach dem politischen Rap. Und ja, wäre es nicht gerade jetzt nach der Erschießung von Michael Brown in Ferguson die Pflicht der Hip-Hop-Stars, sich mal politisch zu äußern? Darüber habe ich mit Dave Bree gesprochen. Dave Bree ist Musikjournalist aus der Geburtsstadt des Hip-Hop, also aus New York. Er war Teil einer Diskussion des Hip-Hop-Magazins Vibe. Die ist gerade eben erst erschienen und da geht es um genau diese Frage. Ferguson, ist Hip-Hop doing enough? Ich wollte von Dave Bree wissen, hättest du dir persönlich denn mehr Reaktionen aus der Hip-Hop-Community gewünscht?
I don't know that I would say that I personally expected more. As hip-hop has become such a dominant and mainstream part of pop culture over the last 20 years, it has become more pop music than, let's say, a force for rebellion. I think it's wonderful that we got some political statements through music. The usage of rap music in hip-hop culture as a political force is a great and wonderful thing. And it's certainly a big part of the roots of the art and the art form and the culture. But I don't expect the popular mainstream artists to make political statements. I think that their first job is to make music. I differ from some of my colleagues and some other watchers and listeners of hip-hop in that I don't feel like it's an obligation.
Okay, also Dave hätte sich gar nicht viel mehr oder andere Reaktionen erwartet. Er sagt, Hip-Hop hat sich so weiterentwickelt in den 20 Jahren und ist von der Form der Rebellion wirklich auch zum Pop geworden. Er sieht es nicht als Pflicht eines Hip-Hop-Künstlers, politische Songs zu machen. Er freut sich über jeden politischen Song, der entstanden ist, aber er sagt halt, die Aufgabe eines Rappers ist in erster Linie, Musik zu machen. Do you understand why people expect especially really big Hip-Hop-Stars like Kanye West to say something right now? Verstehst du es, warum Leute besonders von Kanye West erwarten, in der Situation jetzt irgendwas zu tun?
Yes, and I think that it's natural, especially with something like Ferguson, which was really such a terrible and glaring example of the racial problems that still exist in our country, and I imagine will really exist for a very long time to come. It's so good when our stars have a platform with which they can potentially change the world for better.
Mm-hmm.
That's such a good thing that I can see why people would want to say, hey, you guys, Kanye, Jay-Z, you're so famous and everyone listens to you. Why don't you say something about this this political issue? I think it's politicians' job to handle these things and to make such statements. I don't think it's an artist's job to try to correct injustice.
Okay, also Dave sagt, er sieht es, wiederholt nochmal, was er vorher gesagt hat, er sieht es nicht als Aufgabe eines großen Rappers, sich dazu zu äußern, aber er versteht auch Leute, die sich wünschen, dass beispielsweise Kanye West oder Jay-Z was zur Sache in Ferguson sagen, weil sie eben Einfluss haben und weil sie gehört werden. Und ich habe mich ja gefragt, vielleicht arbeitet Kanye West ja schon längst an irgendwas, das Ganze ist 2 Wochen her. Vielleicht kommt er ja noch irgendwas mit irgendwas um die Ecke. I was asking myself if Kanye West wasn't already working on something. Do you think it's possible that he might release something in a few days maybe?
Yeah, yes, that would not surprise me at all. First of all, I think Kanye West is the single greatest artist in any art form of the 21st century. I think he's absolutely brilliant, and he's a really, really terrific, challenging, interesting, genius artist. I think there's a lot of political content in a lot of his work. I find personally a lot of things that really make me think and challenge the norms, challenge the ways that we've thought about things before in his music and in his work. But again, I wouldn't want him to come out and maybe, let's say, release some bad song that he made because he was feeling the obligation to make a statement. But again, I wouldn't want to put the obligation on him.
Yeah, fair enough. Also Dave, würde es nicht überraschen, wenn Kanye West in den nächsten Tagen irgendwie einen Song veröffentlichen würde zu dem Thema. Er sagt aber genauso, es ist sein Recht, dass er auf die Muse wartet, bevor er irgendeinen Quatsch abliefert, soll er sich lieber erstmal zurückhalten. Und ja, vielleicht kommt noch was. Würde es überhaupt was bringen, wenn Kanye West einen Song zum Thema veröffentlichen würde? Do you think it would have a great impact if Kanye West released something about this?
I don't know. That's an interesting question. How much artistic treatment of political issues actually changes the situation in reality on the ground for people's lives in America or anywhere. I think certainly we can see some times in history in the past when artistic statements or music or artwork did play an important role in actually changing the situation for people's lives on a day-to-day basis.
Do you have an example?
I would think in the late 60s in America, with the stoppage of the Vietnam War, is probably the obvious, the most obvious one, and the one that I think is easiest to actually draw a connection between artistic movement in music and inspiring and engaging young people in this political issue that then led to the stoppage of a war.
Mm-hmm.
I don't know, though, whether or not I would say that I would think a Kanye West song would have this effect.
Mm-hmm.
It would be great if it did, but I don't know. To take an optimistic view, yes, you know, music can really play an important role in making the world a better place.
Mm-hmm.
But I think that there's also lots of examples that would show that you know what, even when the songs are made, it doesn't make that much of a difference to really affect the change. Again, I wouldn't want people to stop trying, but, you know.
Dave weiß also nicht so genau, ob ein Song von Kanye West was verändern würde oder nicht. Aber er sagt, in der Vergangenheit hat es in der Musikgeschichte schon viele Beispiele gegeben, in der Musik doch was verändern konnte. Und er findet, die Musiker sollten sich auf gar keinen Fall entmutigen lassen und es zumindest versuchen. Dave Bry war das, Musikjournalist aus New York. Mit dem sprechen wir gleich weiter nach Outkast.
Yeah, international underground, thunder pounds when I stomp the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gonna rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In a silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this will be the year that we won't forget. 1999.
Derer, die wissen, die Redaktionskonferenz Outkast waren das. Sie sind oder waren zumindest mal eines der beliebtesten Hip-Hop-Duos. Und auch den Song, den wir hier gerade gehört haben, kann man als Protestsong hören. Stimmt's, Heiko?
Ja, würde ich sagen. Also zu ihrer Hochzeit, so um 2000 rum, da waren Outkast wirklich die spannendste Band überhaupt, finde ich. Und
ja,
der Song jetzt gerade ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Also im Titel fällt zwar das Wort Bagdad, aber im Text selber geht es im rasenden Tempo ja irgendwie um alles Mögliche, aber nicht um Bagdad, aber weil der Song damals der Zeit so weit voraus war, ist das auch für mich irgendwie ein Beispiel dafür, dass der Sound Protest ausdrücken kann.
Mhm.
Also das war so mitreißend und der Refrain war irgendwie trotzdem klar, dass man das einfach nur auf die Situation der Schwarzen in den USA beziehen konnte. Und naja, also Outkast waren ja sowieso jetzt nie 1:1 einzuordnen. Das war ja immer alles sehr verschlungen, kunstvoll. Also der Freak Andre 3000 auf der einen Seite und der klassische Rapper Big Boy auf der anderen. Und genau aus diesem Clash, aus dieser Reibung kam ja auch immer dieser ganz besondere Sound. Also schade, dass sie sich jetzt anscheinend nicht mehr wirklich verstehen. Die Tour zuletzt hat ja irgendwie funktioniert, aber reden tun sie ja offensichtlich gar nicht mehr.
Damit kommen wir jetzt hier in der Redaktionskonferenz wieder zurück zu Dave Bry. Das ist der Musikjournalist aus New York, den ihr vorhin kennengelernt habt. Er hat uns erzählt, er sieht es nicht als Aufgabe eines Rappers, politische Songs zu schreiben. Die Aufgabe eines Hip-Hop-Künstlers sei es in erster Linie immer noch vor allem Musik zu machen. Eine andere Diskussion, die im Moment in diesem Zusammenhang geführt wird, ist allerdings auch, ob Rapper jetzt das öffentliche Bild von schwarzen männlichen Jugendlichen mit ihrem Image nicht auch mitbringen. prägen, indem sie ja oft als bedrohliche Gangstertypen auftreten. Manche halten das für Teil des Problems und ich habe auch Dave Premal gefragt, wie er das denn sieht.
Oh no, I disagree with that. I think that to whatever extent gangster rap takes on the posing of threatening violence and these are the imagery that gangster rap puts out into the world. I never want to give white America or the police or the American authorities, I never want to give them the excuse for abusing their power and abusing their jobs and doing their jobs poorly by saying, oh, hey, listen, it's on these gangster rappers who are putting this imagery out there, and so that's why the white policemen are more afraid of young black males than maybe than they ought to be, and that's why policemen are more apt to shoot a young black male than a young white male, let's say. It's not black people's responsibility to act in a way that lets white people feel more comfortable. Yeah. White people and the police and political authorities need to act morally and correctly and justly on their own, regardless of whatever imagery they're receiving on their TVs about gangster rappers or whatever. It is not the gangster rapper's responsibility.
Also, da hat Dave eine ganz klare Meinung. Er sagt, es ist nicht die Verantwortung der Gangster Rapper, sich so zu verhalten, dass die Polizei ihren Job ordentlich macht und die Polizei, die Autoritäten, die weiße Mehrheit dürfen es auf gar keinen Fall als Entschuldigung für ihr Verhalten benutzen, zu sagen, dass die Rapper sich ja auch so bedrohlich inszenieren und so weiter. Man muss das ganz klar auseinanderhalten. Jetzt haben wir viel über schwarze Rapper geredet. Es gibt natürlich aber auch noch die Weißen. Vielleicht wäre es ja ein viel größeres Statement, wenn so Leute wie Eminem oder Macklemore in dieser Situation mal was sagen würden. We've talked a lot about the black rappers right now, but I have the impression, yeah, that everyone is expecting Jay-Z, Kanye and Nas to get involved. But wouldn't it be an even bigger statement if Eminem or Macklemore said something right now?
I don't know about a bigger statement, and I don't know about what would really have more value. No, I don't think it's more important for someone like Macklemore and Eminem to come out and say something than it is for Jay-Z or Kanye West. I think probably it's better if it would be great if everyone does. But then again, I'll fall back to that other position and say that I don't hold anyone under the obligation to.
Yeah. Sagt der New Yorker Musikjournalist Dave Bree. Er findet schön, wenn sich Hip-Hop-Künstler zu politischen Themen äußern, auch wie jetzt zur Lage in Ferguson. Er sieht es aber nicht als ihre Pflicht, egal ob schwarz oder weiß. Über Kanye West haben wir auch schon viel geredet in dieser Sendung. Jetzt müssen wir ihn eigentlich auch endlich mal hören. Hier ist ein Song von seinem letzten Album Black Yeezus, der, glaube ich, nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Leute jetzt wieder ein politisches Statement von ihm erwarten. Hier ist New Slaves.
My mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin. Doing clothes, you would have thought I had help, but they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself. You see, it's broke, nigga, race him, that's that, don't touch anything in the stove. And it's rich, nigga, race him, that's that, come in, please buy more. What you want, a Bentley, fur coat, a diamond chain? All you blacks want all the same thing. Used to only be niggas, everybody playing. Spending everything on Alexander Wang, new slaves.
Ihr hört die Radio Wissen. Neben Jay-Z ist er im Moment sicherlich der bekannteste Hip-Hopper im Moment, Kanye West. Und auch er hat eine sehr bekannte Ehefrau, über die wir hier aber lieber nicht sprechen wollen.
Oder? Oh Gott, bitte nicht, nee. Also das fand ich immer so faszinierend an Kanye West, diese unterschiedlichen Seiten, die kriegt man ja kaum zusammen. Also der kommt quasi aus einer Akademikerfamilie, sehr politisch, eher ja, obere Mittelklasse und war ganz lange ja einfach nur ein begabtes Großmaul. Mhm. Aber je länger er Musik machte, desto mehr entschied er sich offenbar, in die Öffentlichkeit zu treten und seine Meinung zu sagen. Und den absoluten Höhepunkt hatte er 2005 während eines Spendenmarathons im amerikanischen Fernsehen über die Opfer von dem Hurricane Katrina.
They betray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. See a white family, it says
they're looking for food, and you know it's been 5 days because most of the people are black. George Bush doesn't care about black people.
Ja, das saß. Ne? Also George Bush kümmert sich nicht, er interessiert sich nicht für schwarze Menschen. Das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt in einer Sendung, die halb Amerika gesehen hat. Aber seitdem ist er eben auch der Mann, der sich traut, die wirklich unangenehmen Dinge auszusprechen. Aber wir haben es jetzt schon öfter gehört, er ist eben auch kein Politiker, sondern ein Künstler mit einem riesen Ego. Deshalb wird das Ganze auch manchmal ein bisschen verwirrend, so wie in dem Song, den wir gerade gehört haben, New Slaves vom letzten Jahr. Der ist nicht nur musikalisch krass, auch textlich zieht Kanye hier einen Zusammenhang zwischen der Sklavenzeit und ihm selbst. Und zwar, weil es ihm nicht gelingt, als Modemacher ernst genommen zu werden. Was ja, könnte man sagen, ein bisschen weit hergeholt ist, aber so ist das mit ihm, irgendwie klassisch Kanye.
Ja, total. Verrückter Typ, aber irgendwie auch faszinierend. Heiko Bär, Musikjournalist und Hip-Hop-Fan, ist hier bei mir im Studio. Und wenn wir jetzt mal über die Zukunft des Hip-Hop reden, da gibt es ja eine große Hoffnung und die heißt Kendrick Lamar. Der hat auch schon einen Protestsong gemacht. Genau gesagt, ist eigentlich sein erster Song gleich ein Protestsong gewesen.
Genau, der allererste, also als ihn wirklich noch keiner kannte. High Power heißt der, ist von 2011, von einem Album, das er nur im Netz rausgebracht hat. Und das ist ein wirklich sehr durchdachtes Stück, also schon der Titel, da wird High ja mit 3 I geschrieben und diese 3 I's, also I's, stehen für Ich, für Herz, Ehre und Respekt. Also die 3 wichtigsten Dinge im Leben, sagt Kendrick, weil man nur so miteinander klarkommt. Und Kendrick hat den Song auch von Anfang an nicht Song genannt, sondern Movement. Also Bewegung, eine Aufforderung, die Dinge positiv zu sehen und nicht immer nur das Negative quasi weiterzuschreiben. Und Kendrick hat auch erzählt in dem Zusammenhang, dass ihm der im Traum Tupac Shakur erschienen ist und ihm gesagt hat, lass meine Musik nicht sterben. Okay, das lassen wir mal so stehen. Also Kendrick Lamar sieht sich ein bisschen als Nachfolger von Tupac. Das sind zwar ziemlich große Fußstapfen, aber jetzt seit dem Album von vor 2 Jahren, muss ich sagen, wer sollte das momentan sonst sein?
Kendrick Lamar, High Power, klingt so.
Everybody put 3 fingers in the air. The sky is falling, the wind is calling, stand for something or die in the morning. Section 80, High Power.
Power von Kendrick Lamar. Damit sind wir auf unserer Reise durch die Protestsongs der Hip-Hop-Geschichte schon fast wieder im Hier und Jetzt angekommen. 2 Wochen nach der Erschießung des Teenagers Michael Brown durch einen weißen Polizisten in Ferguson. Warum schweigt die Hip-Hop-Szene? Dazu wollten wir wissen. So leise sind sie gar nicht, haben wir gehört. Und ja, eines der besten Beispiele dafür ist dieser Mann hier, Killer Mike.
This was a child, this was a college-bound child, this was a child that had done childish stuff. Children shoplift, children act like gangsters and robbers, children do stupid stuff, but no one could go to bed at the night of finding out about this young man's murder comfortable that a child had been shot up to or more than 6 times in a defensive position.
Tja, das war Killer Mike, einer von den Rappern, die sich geäußert haben zur Situation in Ferguson öffentlich im Fernsehen. Und ja, er ist das letzte Beispiel unserer Geschichte der Protestsongs im Hip-Hop.
Ja, Killer Mike ist ja kein bekannter Mann, nichts im Vergleich zu Kanye West oder Jay-Z, haben wir ja schon oft drüber gesprochen heute. Aber er ist eben auf CNN zum Thema befragt worden und hat sehr eloquent die Situation zusammengefasst. Der ist aus dem Umfeld von Outkast, ein Rapper aus den Südstaaten, der immer schon politisch war, aber sicher jetzt im Moment von so vielen Amerikanern wahrgenommen wird wie noch nie zuvor. Aber man muss sagen, er hat sich im Grunde schon immer mit Politik auseinandergesetzt, zum Beispiel im Song Reagan, den wir jetzt gleich hören. Das ist eine Auseinandersetzung mit Hip-Hop und den Folgen davon, immer nur Traumwelten zu verkaufen. Aber es ist gleichzeitig auch eine knallharte Abrechnung mit Ronald Reagan, seiner Politik und den Folgen, die sie hatte, besonders für die schwarze Bevölkerung. Also der sogenannte Krieg der Drogen, der im Grunde ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung war. Toller Song und ich sag mal so, Killer Mike sollte man einfach immer zuhören.
Das machen wir jetzt.
The end of the Reagan era. I'm like Lemma 12er, old enough to understand that shit had changed forever. They declared the war on drugs, like a war on terror. But what it really did was let the police terrorize whoever. But mostly black boys, but they would call us niggas. And lay us on our belly while they fingers on their triggers. They boots was on our head, they dolls was on our crotches. And they would beat us up if we had diamonds on our watches. And they would take our drugs and moving monies as they pick our pockets. I guess that's the privilege of policing for some profits. But thanks to Reaganomics, prison turned to profits. Cause free labor's the cornerstone of U.S. economics. Cause slavery was abolished unless you are imprisoned. You think I am bullshitting, then read the 13th Amendment. Involuntary servitude and slavery, it prohibits. That's why they giving drug offenders time in double digits. Ronald Reagan was an actor, not at all a factor. Just an employee of the country's real masters. Just like the Bushes, Clinton and Obama. Just another talking head telling lies on teleprompters. If you don't believe the theory, then argue with this logic. Why did Reagan and Obama both go after Gaddafi? We invading sovereign soil, going after oil. Taking countries is a hobby, paid for by the oil lobby. Same as in Iraq and Afghanistan. And I'm a dinner jar and say they coming for Iran. They only love the rich and how they loathe the poor. If I say any more, they might be at my door. Who the fuck is that? Staring in my window, doing that surveillance on Mr. Michael Rinder. I'm dropping off the grid before they pump the lid. I leave you with four words. I'm glad Reagan dead.
Killer Mike ist das mit Reagan und damit geht die Redaktionskonferenz für heute zu Ende. Ich glaube, wir können festhalten, politischer Rap ist doch nicht ganz so tot. Die Reaktionen nach der Erschießung von Michael Brown in Ferguson aus der Szene sind zwar zögerlich, aber es gibt sie. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, Heiko, dass du hier warst und uns die politischen Songs der Hip-Hop-Geschichte mitgebracht hast.
Ich danke.
Ich bin Kaline Thürow, sage tschüss und bis morgen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.